Wie schön ist es doch, dass wir diesen Tag gemeinsam erleben dürfen, in Frieden, in Freiheit, in Frohsinn. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin, es sind vielleicht 5 bis 10 Jahre, aber die eine und den anderen habe ich noch erkannt. Ihr mich vielleicht auch.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Freu dich nicht zu früh, Nina. Ich wünsche mir jetzt sehr viel von euch. Ich wünsche mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Könnte es doch gut sein, dass ich heute zum allerletzten Mal predige. Aus einer anderen Adventgemeinde rief mich jemand an. Ihr habt doch in Bad Kreuznach die Familie so und so. Sag mal, sind das gute oder schlechte Adventisten? Ich war entsetzt. Ich empfand diese Frage als unverschämt. Dürfen wir Adventisten in gute und schlechte einteilen? Auf der Generalkonferenz in San Antonio 2015 setzte sich Jan Paulsen, der vor Ted Wilson Präsident war, für die Ordination von Frauen als Prediger ein. Jan Paulsen, ist das technisch so okay mit dem? Ja, hört ihr mich gut? Jan Paulsen war sehr einfühlsam in seiner Ansprache. Er bat die Delegierten, für die Ordination von Frauen zu stimmen. Ein Delegierter reagierte darauf öffentlich mit den Worten: Jan Paulsen sei wohl vom Teufel. Ist dieser Delegierte nun ein guter oder ein schlechter Adventist? Und wie kann ein schlechter Adventist Delegierter werden? Doch nur, weil andere ihn gewählt haben. Und diese anderen, sind das dann gute oder schlechte Adventisten? Bei den 10 Geboten beachten wir Adventisten die Bibel. Bei der Frage nach der Ordination der Frauen aber folgen wir der katholischen Kirche, von der wir sonst wenig wissen wollen. Dabei sind wir viel katholischer, als wir meinen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche urteilte: Die Christen müssten mir Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Friedrich Nietzsche legt uns Christen damit den Finger in die Wunde. Denn wenn an der Botschaft, die wir verkündigen, etwas dran wäre, dann müsste das doch auch sichtbare Auswirkungen auf die Hörer haben. Wenn es tatsächlich stimmen würde, dass die Christen von ihren Sünden erlöst sind, dass sie sich von Gott geliebt und angenommen wissen, dann müsste man das doch auch erkennen können. Nietzsche wuchs in einem Pfarrhaus auf. Aus nächster Nähe hat er christlichen Glauben und christliches Leben in seiner Jugend miterlebt. Überzeugt hat ihn das alles nicht. Im Gegenteil, später wurde er einer der leidenschaftlichsten Bekämpfer des Christentums. Der äthiopische Finanzminister fährt zurück in seine Heimat. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wo es mir noch niemand erklärt hat? Da begann Philippus, ihm das Evangelium von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der Äthiopier: Dort ist Wasser, kannst du mich jetzt nicht gleich taufen? Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Minister. Dann ließ er den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Fragte Philippus. Und wir? Verstehen wir denn, was wir in diesem Buch lesen? Philippus erklärte ihm das Evangelium von Jesus. Gibt es noch ein anderes Evangelium? Eigentlich gibt es nur ein Evangelium, eine gute Botschaft. Aber schon in den ersten christlichen Gemeinden gab es ein Problem. Die Gesetzeslehrer in all ihren Schattierungen. Die Hindernisaufsteller. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: Ich muss mich wirklich wundern, dass ihr so schnell bereit seid, euch von Gott abbringen zu lassen, der euch doch in seiner Gnade durch Jesus Christus das neue Leben geschenkt hat. Ihr meint, ein anderes Evangelium, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben. Dabei kann es gar kein anderes Evangelium geben. Es gibt nur ein paar Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als das Evangelium, das wir euch verkündet haben, den wird Gottes Urteil treffen, auch wenn wir selbst es wären oder gar ein Engel vom Himmel. Ich sage es noch einmal, wer euch ein anderes Evangelium verkündet, als ihr angenommen habt, der soll verflucht sein. Eine erschütternde Aussage. Diese Stelle ist auch eine klare Warnung gegen die Theologen aller Zeiten, die Verwirrung stiften, die die Botschaft von Christus verfälschen und Menschen in den Irrtum und am Ziel vorbeiführen. Nun, was sagt die Bibel wirklich? Welches ist das wahre Evangelium und was ist ein anderes Evangelium? Die Bibel beantwortet diese Fragen zuverlässig. Denn dieses Buch ist logisch, eindeutig, unmissverständlich. Das Evangelium ist ja keine Geheimwissenschaft. Im 1. Timotheus 1, Vers 5 schreibt Paulus: Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Und im 2. Korinther 6, Vers 6 spricht Paulus von der ungefärbten Liebe. Es besteht also die Gefahr, Glauben und Liebe einzufärben. Im Brief an Titus beschreibt Paulus, wie Christen leben sollen. Du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach Gottes unverfälschtem Wort richten. Im 2. Brief an Timotheus heißt es: Denn ich erinnere mich sehr gern daran, wie aufrichtig und überzeugend dein Glaube ist. Die Bibel spricht vom ungefärbten, vom aufrichtigen Glauben, von einem Glauben, der überzeugt. Und die Bibel spricht vom unverfälschten Wort. Das Gegenteil aber gibt es auch, den gefärbten, den unaufrichtigen Glauben, der nicht überzeugen kann. Und es gibt ein verfälschtes Wort Gottes. Gibt es auch gute und schlechte Adventisten? Den Korinthern schreibt Paulus: Ihr seid allzu leichtgläubig. Wenn jemand zu euch kommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, wenn irgendetwas anderes von euch Besitz ergreift und den Heiligen Geist aus euren Herzen vertreibt Oder wenn ein anderes Evangelium verkündet wird, dann nehmt ihr das alles bereitwillig hin. Kann uns das auch passieren? Ein anderes Evangelium bereitwillig hinzunehmen? Der Kern des Evangeliums, der rote Faden, ist die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen und zwischen Menschen untereinander. Wiederherstellung durch Erlösung. In der Antike bezog sich Erlösen im Sinne von Auslösen auf den Freikauf und die folgende Freilassung von Sklaven, womit ihre Sklaverei beendet wurde. Erlösung ist ein Handeln Gottes zugunsten erlösungsbedürftiger Menschen. Also für alle Menschen, weil jeder schuldig ist. Paulus schreibt es den Römern in Kapitel 3 so: Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gottes Willen fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Deutliche Worte. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ja, jeder Mensch ist erlösungsbedürftig. Aber wie? Aus Gnade oder durch Werke? Luther übersetzt Epheser 2, 8 bis 9 so: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Frei nach Hoffnung für alle heißt es: Durch eigene Leistungen können wir bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz klar: Jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. 5. Mose 27 und 26. 5. Mose 27, 26. Von diesem Fluch des Gesetzes aber hat uns Christus erlöst. Galater 3, Vers 10. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt. Und Gottes Gnade gilt nicht länger für euch. Galater 5, Vers 4. Wem die Erlösung alleine nicht reicht, wer Gnade und Gesetz miteinander vermengt, predigt ein anderes Evangelium. Vermengen aber geht nicht. Es geht nur eins: Gnade oder Gesetz. Eine Verkehrsampel kann auch nur eins, entweder rot oder grün leuchten, aber nicht beides gleichzeitig. Es bleibt dabei: Wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Galater 3, 21. Das gilt für alle Regelwerke, die uns offen oder unausgesprochen verheißen, wir würden durch sie lebendig. Doch Regeln bringen kein neues Leben hervor. Aber wofür ist das Gesetz gut? Paulus erklärt es den Römern so: Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote so erfüllt, wie das Gesetz es fordert. Die Aufgabe des Gesetzes ist es, dass wir die Sünde erkennen. Römer 3, Vers 19. Dann erklärt Paulus, wen Gott von seiner Schuld freispricht. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir, unabhängig vom Gesetz, vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind sich die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Römer 3, 21. Und was können wir tun? Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts, sagt Paulus in Römer 3, Vers 26. Gar nichts. Schaffen wir das Gesetz ab? Bedeutet das etwa, dass wir durch den Glauben das Gesetz Gottes abschaffen? Nein, im Gegenteil, wir bringen es neu zur Geltung. Was lehrte Christus? Jesus predigte in den Synagogen und verkündete überall die Heilsbotschaft vom Reich Gottes. Matthäus betont etwas sehr Wichtiges. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Schon zu Jesu Zeiten gab es Menschen, die damit ihre Not hatten. Als die Pharisäer hörten, wie er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus. Ein Schriftgelehrter fragte ihn: Herr, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich mit Engelszungen reden könnte, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Die Liebe aber ist das Größte. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. 1. Korinther 13 und 14. Erkennen andere das entscheidende Zeichen an uns? Die Liebe. Unsere Herzlichkeit und Freundlichkeit, mit der wir einander begegnen, und das sensible Gespür für die Sorgen und Lasten, die andere in unserer Mitte zu tragen haben. Jesus sagt in Johannes 13: Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Gebote? Gelten sie noch? Jesus schaffte die Gebote nicht ab. Er brachte sie durch die Liebe neu zur Geltung. Ja, und wenn wir Christen sündigen? Dazu schreibt Johannes in seinem ersten Brief: Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch einer Schuld auf sich laden, dann haben wir einen, der selbst ohne Sünde ist und beim Vater für uns Sünder eintritt. Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. 1. Johannes 2. Gott liebt uns auch dann, wenn wir sündigen. Wenn wir sündigen, macht das die Erlösung nicht rückgängig und die Gnade nicht unwirksam. Wir sind erlöst und wir bleiben erlöst. Jesus Christus befreit uns von aller Schuld. Dort steht nicht, befreit uns nur von einem Teil unserer Schuld. Dort steht auch nicht, befreit uns nur von unserer Schuld vor der Taufe, sondern es steht geschrieben, befreit uns von aller Schuld. Unser Verhalten hier und jetzt kann sehr viele Konsequenzen haben. Aber bezüglich unserer Erlösung hat es keine Konsequenzen mehr. Christus überwältigt uns mit seiner Gnade. Menschen, die ohne Gnade sein wollen und keine Erlösung zu brauchen meinen, haben das Recht dazu. Gott zwingt niemanden. Erlösung ist frei von Zwang. Sie ist ein Geschenk. Dürfen wir nun Adventisten in gute und schlechte einteilen? Nein, wir haben nicht das Recht, Menschen zu beurteilen, schon gar nicht andere zu verurteilen. Wir sollten uns jedoch fragen, ob wir den Weg zu Christus frei machen oder ob wir suchenden Menschen Hindernisse in den Weg stellen und schwere Lasten auflegen. Verstehen wir, was das bedeutet? Machen wir für andere den Weg frei? Oder stellen wir ihnen Hindernisse auf? Pharisäer und Schriftgelehrten hatten es sich in ihrer Lehre gemütlich eingerichtet. Um das Evangelium hatten sie eigene Regeln und Gesetze aufgestellt. Mauer um Mauer wurde hochgezogen, für andere kaum mehr zu bewältigen. Doch die religiöse Elite gewöhnte sich an die damit verbundene Ehrerbietung und Macht, sodass sie den Kern des Glaubens offenbar vergaß. Als Jesus endlich vor ihnen stand, der, auf den sie so lange gewartet hatten, empfanden sie Angst statt Freude. Angst um ihre Lehre, Angst um ihre Macht, Angst um ihr Ansehen. Ihr Herz war versteinert. Sie hatten nur ein System präziser Lehren, das sie immer weiter präzisierten, damit es nur ja keiner anrühre. Das war ihre Welt, ohne Liebe. Ohne Glauben. Eine Welt ohne Hoffnung, ohne Vertrauen. Es war eine Welt ohne Gott. Deshalb konnten sie sich nicht freuen. Wo soll die Freude aber auch herkommen, wenn es keine Liebe mehr gibt, sondern nur Vorschriften und die kalte Lehre? Timothy Keller sagte dazu, alles, was nur religiös ist, führt zu Arroganz. Sie wollten Jesus töten lassen. Den gleichen Gott, an den sie eigentlich glaubten, auf den sie warteten. Wie sehr man sich doch verirren kann, wenn man kopflos einer Religion hinterherläuft und nicht mehr Jesus selbst folgt. Den führenden Religionsvertretern damals fehlte es an der Liebe zu den einfachen Menschen. Sie verachteten sie sogar. Dieses verfluchte Volk läuft ihm, Jesus, nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Ganz anders Jesus. Als er die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Jesus durchschaute die Pharisäer. Es ist geradezu erfrischend, wie er diese Heuchler und Fallensteller mit ein paar Sätzen auseinandernimmt. Ja, Jesus war unbequem. Er kuschelte nicht mit den Pharisäern. Er konfrontierte sie. Er konfrontierte sie mit dem Wesentlichen, mit der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen. Doch statt sich über Jesus zu freuen, hassten sie ihn. Die Freude des Evangeliums aber ist der Prüfstein des Glaubens. Ohne Freude sind wir keine wahren Gläubigen. Allein Jesus überzeugt. Jesus lehrte klar und deutlich, einfach und mit unwiderlegbarer Logik. Er hat sein Evangelium mehr vorgelebt als gepredigt. Sein Evangelium ist leicht zu verstehen, in jeder Übersetzung. Wer an ihn glaubt, der hält seine Gebote. Die Gebote halten bedeutet, Gott zu lieben. Nicht allein mit Kopf und ganzem Wissen, sondern von ganzem Herzen. Die Gebote halten bedeutet, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. So zu lieben wie sich selbst. So einfach ist das. Da ist kein Platz mehr für du musst und du sollst. Es gibt keinen Zwang, keinen Druck und kein schlechtes Gewissen. Was aber haben wir daran nicht verstanden? Egal, ob wir vor oder nach der Taufe gesündigt haben oder noch sündig werden, Christus hat uns von allen Sünden restlos erlöst. Jesus schenkt uns seine Erlösung, bedingungslos, ohne Ansehen der Person, aber nicht gegen unseren Willen. Nimmst du sein Geschenk an, bist du gerettet. Lehnst du es ab, bist du verloren. Du allein entscheidest. Und Jesus akzeptiert deine Entscheidung. Erlösung allein aus Gnade, nicht durch Gesetzlichkeit. Liebe und Frieden statt Leere und Angst. Wo Menschen die bedingungslose Gnade Gottes mit Zusätzen ergänzen, bauen sie Hindernisse auf. Aber wer Hindernisse aufrichtet, färbt und fälscht das Evangelium. Er predigt ein anderes. Jesus will Nachfolger, keine Sklaven. Nachfolger folgen freiwillig und freudig. Sklaven aber stehen unter Zwang. Sie haben Angst. Gott interessiert sich nur für einen Gehorsam, der von Herzen kommt. Er merkt es, wenn wir aus Zwang oder Angst gehorsam sind. Das Evangelium von Jesus Christus aber befreit dich von allen Zwängen. Er reißt auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis ist, und schenkt dir die Freiheit, frei nach Hiob 36, Vers 16. Sehen wir den roten Faden in der Bibel? Sehen wir ihn noch? Was ist wichtiger, die Lehre oder die Liebe? Welches Evangelium verkünden wir? Lassen wir uns nichts vormachen. Zeigen wir den Hindernisaufstellern die rote Karte. Entlarven wir all das Gefärbte und Gefälschte. Lassen wir kein anderes Evangelium zu. Die konsequente Gnade, ohne Wenn und Aber, sonst nichts. Erlösung ist und bleibt umsonst. Das Thema Christus, unsere Gerechtigkeit, entdeckten wir Adventisten erst 25 Jahre nach unserer Gründung auf der Generalkonferenz 1888 in Minneapolis. Das war ein entscheidender Wendepunkt unserer Kirche. Darüber hörte ich viele gute Predigten, die mich sehr froh machten. Doch immer wieder verstricken wir uns im Dickicht unserer Lehre. Und das macht mich traurig. Wir reden von der bedingungslosen Gnade Gottes, um dann kurz danach mit lauter Wenns und Abers zu kommen. So manche Predigt, die gehalten wird, beginnt hoffnungsvoll. Doch am Ende verhungert sie. Sie verhungert im Christus, ja, aber. Und das macht mich traurig. 1978 kam ich zu den Adventisten, vor 46 Jahren. Ich sagte damals, dass ich wieder gehen werde, sollte ich was Besseres finden. Nun, ich werde in keine andere Kirche wechseln. Unsere ist von allen Kirchen noch das geringste Übel. Doch ich will dazu beitragen, dass wir immer besser werden. Was würde Nietzsche zu uns wohl heute sagen? Vielleicht, die Adventisten müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Sieht man uns denn an, dass wir erlöst sind? Dass wir es genießen, befreit zu sein? Strahlen wir das aus? Wie erfolgreich unsere Mission ausfällt, bestimmen zwei Größen. Ob wir echt sind und erlöst aussehen und welches Evangelium wir bringen. Philippus erklärte dem Finanzminister nicht das Gesetz. Er brachte ihm keinen Katalog mit Glaubenspunkten und keine neue Lehre, sondern allein das Evangelium von Jesus. Und der Minister ließ sich taufen und reiste mit frohem Herzen weiter. Uns Adventisten wünsche ich, dass wir allen Versuchungen widerstehen, das Evangelium von Jesus Christus durch etwas anderes ersetzen zu wollen. Das möchte ich mit einem Gebet bekunden. Herr Jesus, du hast uns überwältigt. Du hast uns überwältigt mit deiner bedingungslosen Gnade. Du hast uns die Erlösung geschenkt. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Herr Jesus, lass uns den Weg frei machen für dein Evangelium und bewahre uns davor, Hindernisse aufzustellen. Dazu schenke uns bitte Kraft, Weisheit und Verstand. Danke, Herr Jesus. Amen. Lasst euch segnen. Der Herr segnet und behütet dich. Er ist bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er gibt dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Geh unter der Gnade. Geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden. So segnet dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.